Menschen und geliebten und erzählten unseres Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, wieder bei euch sein zu dürfen heute. Und wir wollen gemeinsam einen lebenhaften und bleibenden Segen erwarten in dieser zerrütteten, ihrem Untergang entgegengehenden Welt. Wir spüren ja überall in allen Lebensbeziehungen, es ist alles am Wanken, am Bersten, am Brechen. Es geht dem Ende entgegen. Der Herr kommt bald zum Gericht für die Welt und in Gnade zu unserer Vollendung. Ich möchte euch heute ein Zeugnis geben davon, dass alles, was jemals war in den Anfängen, wieder sein wird am Ende. Was gewesen ist, wird wieder sein. Und dass alles, was kommt, schon einmal da gewesen ist, in anderer Form. Das ist eine Wahrheit, von der weiß die Welt und die Wissenschaft nichts. Von der weiß nur das untrügliche, ewige Wort Gottes. Alles, was war, wird wieder sein. Und alles, was sein wird, ist gewesen. Ich zitiere eben drei Bibelstellen aus dem Buch des Predigers und nenne gleich noch eine vierte dazu. Das Ende aller Anfänge ist größer, schöner, herrlicher als der Anfang selbst. Alles hat einen kleinen Anfang und ein großes, herrliches Ende, wenn es dabei auch durch diese Gerichtszeiten, durch Ewigkeiten, durch Äonen der Qual hindurchgeht. Das Ende wird immer größer und schöner sein als alle Anfänge. Deshalb ist die Happy End Legende, dass man alles ein glückliches Ende hat, die ist wahr, nach der Schrift, aber viel größer und wesenhafter war, als die Menschen draus machen. Das glückliche Ende. Ich will euch nun heute Vormittag zeigen, dass das sogenannte Sechstagewerk, man nennt es auch das Schöpfungswerk, es war aber kein Schöpfungswerk, es war ein Neuschöpfungswerk, dass das sogenannte Schöpfungswerk, das Sechstagewerk, das Programm ist für das gesamte Weltgeschehen bis hinein in die Vollendung. Und dass wir kurz vor dem Abschluss dieses Programmes stehen. Das will ich euch zeigen. Das kann man nur lernen aus dem Wort Gottes. Das könnt ihr in keiner Religion, in keiner Philosophie, in keiner Geschichtswissenschaft oder sonstigen Weisheit der Welt lernen. Die weiß davon nicht. Die kann es nicht wissen. Die soll es nicht wissen und darf es nicht wissen. Aber die Gläubigen, die Gotteskinder, die erlöst den Herrn geweiht haben, die ein persönliches Liebesverhältnis zu Jesus haben, die dürfen das wissen und die sollen das wissen, damit sie nicht erschrecken, wenn alle die Endzeitgeschehnisse anfangen, sich zu vollziehen, dann sollen sie ihre Häupter emporheben, denn ihre Erlösung naht. Wir gehen einer großartigen Erlösung und Erklärung entgegen, von der die Welt nichts wissen kann und nichts wissen soll und nichts wissen darf. Auf die fromme Welt. Wir werden noch allerhand Dinge erleben, jetzt wo sich alle möglichen Kirchen vereinigen und wo es nach dem Wort geht, ob Jude, ob Christ, ob Gott. Wir glauben alle an einen Gott. Ja, wir glauben an einen Gott. Wir wissen, dass ein Gott ist. Aber glauben, das heißt sich bergen, Zuflucht nehmen von den Kräften der zukünftigen Vollendung, von den Freuden und Wonnen der Verklärung jetzt schon leben, das können nur die wahren Gotteskinder. Das können die anderen nicht. Und davon will ich heute ein Zeugnis geben. Ich will also über die Prophetie des Iftaren etwas sagen. Nach dem Grundsatz, was gewesen ist, das Iftaren ist ja längst vorbei. Das finden wir ja in Kapitel 1 und 2, von 1. Mose 1. Aber das wird wieder sein, nur größer, schöner, gewaltiger. In 7 Stufen von dem Anfang bis zur Ruhe Gottes, wenn Gott in seine Ruhe eingeht. Am 7. Tag ruhte Gott von seinen Werken. Aber damit ist Gott noch nicht in seine Ruhe eingegangen. Gott ist erst dann in seine Ruhe eingegangen, wenn kein einziges Geschöpf mehr in der Unruhe, in der Angst, in der Qual, im Tod und in der Verdammnis ist. Erst wenn er sie alle herausgeholt hat, und das dauert doch etliche Äonen, aber dann geht das All in die Ruhe Gottes ein. Und Gott ist erst dann glücklich, völlig glücklich, wenn alle völlig glücklich sind. Das ist die Lehre der Schrift, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Geschmäht, unverstanden, aber dennoch eine leuchtende und beglückende Wahrheit. Ich will also gleich anfangen zu sagen, erstens, am ersten Tage schuf Gott das Licht, damit die Sonne, das Licht. Das war das der Beginn des Neuschöpfungswerkes. Die Urschöpfung, die war eine Lichtschöpfung, aber die fiel in ein Tohu Wabohu, die fiel durch die Empörung Satans, Nacht und Grauen. Das ist die klare Lehre der Schrift. Und nun hat Gott dann diese in Tohu Wabohu, das heißt in Durcheinander und Umstürz, heißt das, oder Leblosigkeit, alles tot und umgestürzt und durcheinander. Diese Schöpfung hat Gott wiederhergerichtet und hat daraus diese Welt gemacht. Aber diese Welt, die sie jetzt ist, ist noch nicht eine Endlösung, das ist nur eine Zwischen- und Mittel- und Teillösung. Auch das tausendjährige Reich, das wir bald sehen werden, indem wir mit Christus bald werden, auch das ist nur eine Teil- und Zwischenlösung. Das ist auch noch keine Endlösung. Für Israel scheint das die Endlösung. Für Israel. Für uns nicht. Wir wissen, dass Gott nicht nur auf Erden, nicht nur in der Horizontalen, sondern in der Vertikalen eine Totalerneuerung durchführt. Das wird Gottes Wort. Ich will also versuchen, jetzt gleich hineinzugehen und lesen. Erstens, 1. Mose 1, 3 bis 5. Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht vor der Finsternis. Finsternis war auch noch da. Aber Gott hat die beiden geschieden. Licht und Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Wo ist heute auch noch? Es ist Tag, bei 3, 4 Stunden, 5 Stunden war noch Nacht. Und es war Abend und es war Morgen, der erste Tag. Wir haben hier in diesem ersten Tagewerk, wenn ich so sagen darf, wobei nach dem klaren Zeugnis der Schrift, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn wir das Wort Gottes nicht wirklich nehmen, kommen wir nie zu Rande. Da fangen wir an zu kritisieren und da bricht alles zusammen. Aber Himmel und Erde werden vergehen. Aber seine Worte, sein Bibelbuch, das du in Händen hältst, wird nicht vergehen. Jeder Tüttel, übersetzt Luther, jedes Jad heißt im Hebräischen, jedes Jota heißt im Griechischen, jeder Buchstabe, der kleinste Buchstabe, ein kleines Häkchen, jedes Jota wird erfüllt werden. An diesem Wort bleibt nicht ein Jota unerfüllt. Und das halten wir fest. Wenn man uns auslacht und sagt, ihr seid ja hinter Mond zu Hause, wir modernen Menschen, wir wissen das ja alles viel besser und so weiter, dann lassen wir die anderen ruhig lachen. In Deutschland, da wollen die jungen Menschen, die noch nichts gelernt haben, die Schüler und die jungen Studenten, die wollen disputieren. Die gehen hin zu den Ministern und sagen, wir wollen mit euch disputieren. Und wenn die keine Zeit haben, dann hauen sie den Schirm auf den Kopf oder reißen ihnen die Pfeife aus dem Mund, dass sie Zähne verlieren. So ist das heute bei uns. Ja. Aber nicht nur bei uns, der ganzen Welt so. Das muss kommen. Die jungen Menschen, die noch nichts gelernt haben, die wollen disputieren. Die wissen ja gar nichts. Du lernst noch was lernen, dann können sie disputieren. Aber wir sind ja keine Disputierer Gottes, wir sind ja Zeugen Jesu Christi. Wir bezeugen das Wort, und zwar das ganze Wort, das ungebrochene und ungeteilte Wort, und wissen, dass es der Sieg. Wer es annimmt, den segnen wir. Und wer es ablehnt, den segnen wir auch. Aber wir wissen, wer es ablehnt, wählt damit den Weg des Verderbens durch die Äonen. Wie lange, wissen wir nicht. Wie tief, wie schwer, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Gott keine Fehler macht. Darf ich einleiten? Dieser erste Tag, dieser Lichttag, ist ein Abbild, ein prophetisches Abbild für die Zeit von Adam bis Noah. Da wurde der Mensch geleitet von dem Licht des Gewissens oder von dem Licht der Verheißung. Das ist der erste Abschnitt, der erste Äon, wenn wir so sagen dürfen. Wir wissen ja nicht, wie viele Äonen es gibt. Manche sagen, es gibt 5, manche sagen, es gibt 7, andere sagen, es gibt 8, andere sagen, es gibt 12 und andere sagen, es gibt 49. Und der 50. Äon ist dann die Vollendung. Ich selbst weiß es auch nicht, denn darüber sagt die Schrift nicht. Sie redet nur von vergangenen Äonen, von den gegenwärtigen Äonen und von den kommenden Äonen. Wie viele das sind? Das sind wenigstens 5, denn die vergangenen sind wenigstens 2, der gegenwärtige ist einer, sind 3 und die kommenden sind wenigstens 2, sind 5. Das ist die Auffassung der konkordanten Brüder. Professor Knoch hatte diese Auffassung. Manche sagen, nein, es gibt mehr Äonen. Und dann kommen die sogenannten heiligen Zahlen, die 7, die 10, die 12, die 17 und so weiter. Und ein Bauer, ein Bauersmann namens Michael Hahn, der ein Gottesmann war ohne Gleichen, der sagte, nein, es gibt 49 Äonen. Und der 50. Äon ist das sogenannte 50. Halljahr oder Heimholerjahr oder Jubeljahr oder Jobeljahr. Und das führt in die Erklärung. Also laufen zuerst 7 mal 7, 49 Äonen, und dann kommt der 50. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen und freuen uns, dass Großes und Gewaltiges kommen wird. Und leben darin und heiligen unser Leben, weihen unser Leben, täglich und nächtlich neu in dem Herrn und leben von den Kräften der Vollendung. Das ist unsere Stellung. Dafür sind wir Narren und Toren in der Augen der Welt. Sind wir gerne. Wir sind lieber Narren bei der Welt und Freunde Gottes als Narren bei Gott und Freunde der Welt. Eins könnt ihr nur sein. Man kann nicht beides sein. Noch einmal, der erste Tag wurde das Licht und ist ein Vorbild für die Zeit von Adam bis Noah, wo das Verheißungslicht, wir haben eine Verheißung gehabt, dass einer kommen wird, der nicht lange töten wird, aber selbst dabei in die Fersen gestochen wird. Das ist der Jesus, der hat selbst sterben müssen, aber dadurch hat er den Teufel besiegt. Das sind alles so klare und wunderbare Dinge, wenn wir uns an die Schrift halten. Der zweite Tag zeigt uns die Herrschaft der Himmel und ist ein Bild auf die Zeit von Noah bis Abraham. Ganze Weltgeschichte liegt in diesen 7 Tagen drin. Aber nicht die Weltgeschichte, sondern auch die ganze dieser Welt, sondern die ganze Weltallgeschichte. Ich lese Vers 6 bis 8. 1. Mose 1, Vers 6 bis 8. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung. Diese Ausdehnung heißt auch der Himmel oder die Himmel. Eine Ausdehnung inmitten der Wasser. und sie scheide die Wasser von den Wassern. Es gibt Wasser überhalb der Ausdehnung und es gibt Wasser unterhalb der Ausdehnung. Na, gutes Wort. Und von den Wassern, die oberhalb sind, der Ausdehnung, von denen, die unterhalb sind. Und es war also, und Gott nannte die Ausdehnung die Himmel. Die Himmel. Es gibt nach der Schrift drei Himmel, zeitlich und räumlich. Zeitlich, die Himmel, die waren, die untergegangen sind, dann der Himmel, der jetzt ist, was wir Himmel nennen, und die zukünftigen Himmel, die wieder vereinigt werden zu einem großen, wunderbaren Lichtraum der Herrlichkeit. Davon kann ich jetzt nicht reden. Jedenfalls ist der zweite Tag der Tag, der die Herrschaft der Himmel begründet. Die Himmel herrschen über uns. Nicht die Demokratie und nicht der Kommunismus und nicht der Kapitalismus, sondern die Himmel. Daniel bekam gesagt, du wirst wieder aus deinem Tierwesen, in das du wegen deines Hochmutes gefallen bist, zurückverwandelt werden und wieder ein Mensch werden. In dem Augenblick, wo du erkannt hast, dass die Himmel herrschen, nicht du, obwohl du der goldene Haupt bist. Dann wird Nebukadnezar vor das goldene Haus der Menschheitsstatue. Der König aller Könige auf Erden, der König aller Könige im Weltall, ist der Christus Gottes, dessen Glieder wir sind. Es fasse, wer es fassen kann. Meine Freunde, die Herrschaft der Himmel ist das Zweite. Nun lesen wir nach jedem Schöpfungstag, es war gut. Am sechsten Schöpfungstag lesen wir, es war sehr gut. Und an einem Schöpfungstag lesen wir nicht, es war gut. Und das ist der zweite. Das ist der zweite. Denn die Himmel sind nicht gut. Die Leute sagen, Himmel ist wunderschön. Ja, gar nicht wahr. Denn die Himmel, sowohl die ungefallenen Engelwelten als auch die gefallenen, sind nicht gut. Die Ungefallenen, die führen uns in die Gesetzlichkeit hinein, in die Selbsterlösung, und die Gefallenen führen uns in die Dämonie, in die Fleischeslust, in die Bosheit, in die satanischen Kräfte hinein, die Himmel. Und deshalb werden die Himmel einmal erneuert werden. Und das ist eine unserer Ewigkeitsaufgaben, meine Brüder und Schwestern, diese Himmel zu erneuern. Und deshalb lesen wir am zweiten Tag. Ihr könnt nachlesen, Vers 6 bis 8. Da steht nicht, es war gut. Steht auch nicht, es war so gut. Sondern es steht nicht dabei. Das andere heißt nur, es war gut. Es war gut, war schön. Das ist die Zeit, da ist von Noah bis Abraham, und das ist die Zeit der Vermischung. Das sind nämlich Bnei Elohim, sagt man auf Hebräisch, Söhne Gottes von den Himmeln herniedergestiegen. Es gibt gefallene Söhne Gottes, das sind die Dämonen. Und es gibt ungefallene Söhne Gottes, das sind die Engelwelten und Engelfürsten. Da stiegen solche hernieder, die vermischten sich mit den Töchtern der Menschen, die ihnen gefielen. Und da wurden die Riesen geboren. Sehr interessant. Ich habe all diese Ausdrücke in Hebräisch nachgeschlagen. Das sind die Ganzen, die Wichtigen. Und es gibt kein Volk der Erde, in dessen Sagen gut nicht diese alten, wahren Gegebenheiten, die die Bibel berichtet, enthalten sind. Dass in urgrauer Vorzeit die Götter von den Himmeln herniederstiegen. Den Menschen, der Gott nicht kennt, der Gott den Vater nicht kennt und Gott den Sohn, für den sind ja die Engel Götter. Gott, der Gott, der Dämon oder der Gott Alkohol, der Teufel Alkohol oder der Gott Fußball oder Toto oder wie sie alle heißen, das sind alles Götter. Das sind alles Götter. Denn die Menschen, die den wahren Gott nicht kennen, versklavt sind. Der eine an die Mode und der andere an den Diebstahl, der andere an, an, und den Geist und den Hochmut, irgendwie sind wir all den Dämonen verfallen auf irgendeine Weise. Weil wir den wahren Gott nicht kennen, und wenn wir den wahren Gott kennen und seinen Namen anrufen, dann sind wir erlöst und sind von all diesen Scheingöttern befreit aus ihrer Knechtschaft. Das ist das ganz Ergreifende. Das ist das Herzbewegende. Das ist das Unerhörte. Wer das zum ersten Mal hört, wirklich hört, der staunt. Ich habe jetzt die Handwerker in meinem Haus. Meine Wohnung, die ich jetzt wieder habe, die wird erneuert und da ist zum Teil sind da Räume, die sind 50 Jahre nicht gemacht worden. So war so eine alte Speisekammer und so Zeug. Da haben sie allerlei Handwerker, allerlei. Da ist keiner aus dem Haus gegangen, der nicht sein Zeugnis bekommen hat, zuerst mal ein Trinkgeld. Ich habe macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Zuerst ein Trinkgeld. Und dann ein Zeugnis. Und dann eine Schrift, volle Erlösung. Und dann müssten die mir die Hand versprechen, den Handschlag, dass ich die auch lese. Hallo, löse ich, jawohl. Und so weiter. Ich war erstaunt, wie diese Leute betroffen waren, als ich das Evangelium hörte. Das, ich meine, das biblische Evangelium. Die waren grün, alle miteinander. Und wenn man sie unter vier Augen hat, dann hat man sie. Natürlich, wenn 20 oder 200 oder 2000 auf einmal sind, die kann man natürlich nicht bewegen und überführen. Die schreien ein Tod und wenn, sie können trampeln, sie ein Tod. Das war so und das wird noch viel schlimmer sein. Also noch einmal, ich will nicht abweichen, die Herrschaft der Himmel war die Zeit der Vermischung und da stiegen die Engel hernieder und zeugten Wesen und das waren dann die Riesen, von denen alle Sagen oder die Völker alle Sagen haben und ein Riesen. Auch die Sintflut ist in dem Sagen der Völker, auch diese Riesen, der Fall der Engel. Das ist deshalb so, weil das eben Tatsachen sind, die von Gott her überliefert sind. Möglich. Aber wir haben das ja alles in diesem Buch. Schriftlich! In diesem Buch, von dem nicht ein Buchstabe ist. Von dem keiner zu viel und keiner zu wenig ist. Wir glauben nicht nur an die Verbal, das heißt Wortinspiration, sondern an die Literal, das heißt buchstäbliche Inspiration jedes Wortes Gottes. Ich weiß, dass es verschiedene Lesarten gibt, dass die einen so sagen, die anderen so falsch. Das hat aber Gott in seiner Weisheit zugelassen. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt unmöglich nennen kann. Meine Freunde, das war Nummer 2, Herrschaft der Himmel. Die Vermischung, die Zeit von Noah bis Abraham. Und jetzt kommt ein drittes. Das dritte finden wir in Kapitel 1 von 1. Mose 1, 9 bis 13. Ich lese jetzt den dritten Teil. Und Gott sprach, es sammle sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort und es werde sichtbar das Land. Oder das Trockene oder die Erde. Erech heißt das, das Land. Und dieses Land, das sichtbar wird, in Abraham, ist im Gegensatz zu allen Wassern und zu allen Meeren Israel. Deshalb spielt Israel seine unerhörte Rolle. Das Land. Land, Land, Land. Höre des Herrn Gott, das heilige Land, das Land Israel. Das gibt es heute wieder. Sogar ein Staat Israel. Der ist zwar nur sehr wackelig. Jetzt wollen sie wieder Krieg führen gegen Israel. Passen Sie mal ab, was wir noch. Wir werden noch allerhand erleben in den kommenden Wochen und Monaten. Braucht man kein großer Prophet zu sein. Also die Erde trat hervor. Das ist der dritte Tag. Abraham! Und nicht Abraham, der Christus. Der Christus ist ein Fleisch und Haar von Abraham. Mit seinem Fleisch nach ein Jude. Und ist dem Wesen nach ein Gott, der Sohn Gottes. Und wir sind mit ihm vereint, mit ihm dem Hauptglieder, die Söhne Gottes, denn wir sind berufen zur Sohnwürde oder zur Sohnschaft. Das ist unerhört. Diese Botschaft wird in dieser Form, wie ich jetzt wahre, eben aufgrund der Schrift, nach 50-jährigem Bibelstudium zu sagen, Counterkündet. Wird verkündet. Für viele einzelne Menschen, die diese Botschaft kennen. Auch unter den katholischen Priestern sind solche. Die kennen diese Botschaft. Ich fuhr einmal mit dem französischen Wohnungsminister hinzu. Und das war von Geburt ein Jude, von Religion katholisch, aber gläubiger Mann. Es war ergreifend. Und er sagte mir, wissen Sie, das war mir von Jesus. Oh, der hat geglüht für Jesus. Und dann sagte er, aber jetzt muss ich Ihnen was sagen, das versteht Sie vielleicht nicht, sagt er zu mir. Die größte Herrlichkeit Jesu sehen wir nicht in Jesus von Nazareth, die sehen wir in den Paulusbriefen, wo der Christus geschildert wird, das Haupt und seine Glieder, die Gemeinde, das sehen wir, die größte Herrlichkeit des Christus, wie sie sich auswirkt, wie sie verborgen ist. Jetzt in einigen, die dazu berufen sind, und sich dann ausführt einmal im Weltenall. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, sagt er zu mir. Sag doch, ich verstehe ich auch. Ich denke, ich kann genau so wie Sie. Das ist so ein Nachfall. Ja, so sagen wir mal erlebt. Es gibt Dinge, die sind so schön und so groß, dass man sowas gar nicht erfinden kann. Das ist wirklich ereignet. Und das ist schon lange Jahre her. Also noch einmal, die Erde tritt hervor. Die Erde tritt hervor. Das heißt, jetzt kommt der Heilsbringer für die Erde, in Abraham. Aber der Abraham ist nicht nur der Vater für die Gläubigen aus Israel. Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Auch unser Vater. Denn er ist ja, hat ja dargestellt, dass er seinen Sohn geopfert hat. Ein Bild dafür, wie Gott der Vater seinen Sohn geopfert hat. Abraham ist eine gewaltige Figur. Abraham hatte mal einen bösen, sündigen Mann, der in die Hölle und in die Qual kam, weil er kein Herz hatte für andere. Der hatte mal ihn, als er ihn anrief, schicke mir jemand, dass ich wenigstens die Spitze des Fingers mit einem Tropfen Wasser auf meine Zunge bekomme. Schicke mir jemand in diese Bäuerwahl. Und da hat Abraham diesen reichen Mann wie angeredet. Tikmon, mein Sohn. Ist also auch der reiche Mann in der Hölle und in der Qual. Ein Sohn Abrahams. Siehst du das? Jawohl! So selber Abraham, der nicht so angeredet. So gewiss wie Judas ein Freund Jesu ist. Mein Freund, sagte Jesus zu ihm. Hier geht mir denen, die innerlich ergriffen sind vom großen Gesamtevangelium. Das Herz weint auf, wenn sie das sehen. Dieses eine Wort, mein Sohn. Als ich das so, was sehen Sie? Fasste, mein Sohn. Also ist auch der ein Sohn, Abraham. Ja. Der Vater aller Gläubigen. Der Vater aller. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ich sage nur, am dritten Tag tritt die Erde hervor vom Abraham. Zuerst für Israel. Und dann für die Nationen. Und dann für die Engel und Geisterwesen. Und dann für die Toten und Verdammten. Schön der Reihe nach. Gott ist ein guter Ordnung. Er ist gerecht in allen seinen Wegen. In seinen Wegen der Liebe und Gnade ist er gerecht. Wenn er einmal krönen wird. Aber auch in seinen Wegen des Gerichts und der Verdammnis. Da ist er auch gerecht. Und ist gerecht in allen seinen Wegen. Und am Ende aller seiner Wege wird es kein Geschöpf mehr geben, das ihn nicht loben und reichen wird. Wenn wir diese Schau nicht haben, dann müssen wir in Schwermut und Angst und Verzweiflung zugrunde gehen. So arm und schwach sind wir. Und deshalb hat Gott den ärmsten, schwächsten, bankrottesten und jämmerlichsten, denen hat er diese letzte und tiefste und gewaltige Schau offenbart. Und Brüder und Schwestern, Und diese Dinge darf man nicht diskutieren. Und wenn euch einer sagt, das kann ich nicht glauben, dann muss man ihm das glauben, dass er das nicht glauben kann. Dann muss er seinen Weg gehen. Wo er glauben darf, ist ein glückseliger Mensch. Ich will aber weitergehen und komme zum vierten Tag. Am vierten Tag, das ist dann die Zeit von Christi ersten bis zu Christi zweiten Kommen. Die Erde tritt hervor, das ist die Zeit von Abraham bis Christus. Und dann, der vierte Tag, da werden die Himmel geschmückt, das ist die Zeit vom ersten Kommen Christi, als Mensch zur Erlösung, bis zu seinem Wiederkommen. Also in diesen 2000 Jahren, an deren Ende und Abschluss wir unmittelbar stehen. Und ich will jetzt lesen, was im vierten Tag geschah. Ich sage, da werden die Himmel geschmückt. Da gibt sich Gott mit den Himmeln ab. Denn wir sind ja eine himmlische Körperschaft. Wir werden ja einmal einen Dienst haben für alle Himmel. Und Israel, das ist noch nicht errettet. Israel ist nicht errettet. Trotz des gewonnenen Krieges, auch wenn der Krieg, der jetzt kommen wird, es ist möglich, denn wird es wieder durch Wunder gewinnen. Wenn wir das durch Wunder gewinnen. Ich habe hier eine Anzahl von beglaubigten Wundern vom ersten, von dem vergangenen Krieg der 5 Tage. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich euch die vorlesen. Eine ganze Anzahl von Wundern, die geprüft sind, erlebt sind, bestätigt sind von vielen Zeugen in dem 5-Tage-Krieg. Jawohl. Und wenn Israel jetzt wieder in einen Krieg verwickelt wird, und der Nachbar, der hat auch 20-mal so viel Bomben und Geschütze und Flugzeuge und alles Mögliche, dann wird Israel den Krieg wieder gewinnen. Der Gott, der ein Gott der Wunder ist, der Israel bis jetzt gehalten hat und der ganz Israel retten wird, wird sein Volk nicht zerstören lassen. Weder durch den Hitler noch durch den Nachbar. So wenig wie damals durch den König von Ägypten. Das war ja ein Vorläufer von Nasser. Meine Freunde, wir stehen in ungeheuer bewegten Zeiten und stehen gewaltige Dinge bevor. Aber ich will euch jetzt zeigen, wie die Himmel geschmückt werden. Dieser Schmuck, mit dem die Himmel geschmückt werden, diese Körperschaft, die in den Himmel über die himmlische Stellung, die einmal zum Haus über alle Engelmächte und Geistermächte gemacht wird, dieser Schmuck der Engel, dieser Schmuck der Geister, dieser Schmuck Gottes und Christi, das sind wir, die Gemeinde. So ein hochmütiger Kerl, was der sagt. Ich will es vorlesen. Ich lese Kapitel 1, Vers 14 bis 19. 1. Mose 1, 14 bis 19. Da heißt es, und es war gut, in Vers 12b, und es wird Abend und Morgen der dritte Tag, Vers 13. Und jetzt kommt Vers 14. Und Gott sprach. Das ist jetzt der sogenannte vierte Neuschöpfungstag. Es werden Lichter. Ihr seid ein Licht, eine Schöpfung, ein Leuchtfeuer im Kosmos, schreibt Paulus. Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Die Sterne und es seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren, sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es war also. Und nun machte Gott 2 ganz große Lichter. Das eine große Licht ist der Herr Jesus und das andere große Licht, bitte nicht erschrecken, das ist Satan. Und die vielen Sterne, das sind wir. Ich lebe. Und Gott machte 2 große Lichter. Das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Und die Sterne. Und Sterne. Die Sterne sind die Heiligen. Auch die Heiligen aus Israel werden auch leuchten.
die Sterne so rein, des Heilandes Krone als Edelgestein. Denn der Jehova Christus, der Jahwe Christus, muss ich genau sagen, der hat ja nicht nur eine Krone auf dem Haupte, der hat ja eine Krone in der Hand. Und die Krone in der Hand ist sein Volk Israel. Und die Krone auf dem Haupte ist seine Gemeinde. Wer das einmal gesehen hat, der muss tief Luft holen, um diese großen, gewaltigen Dinge in ihrer ganzen Schönheit und Wucht zu erfassen. Ich lese das zu Ende, Vers 14 bis 17, und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels. Gott setzte sie. Der Herr Jesus hat seine Funktionen, Aufgaben und Ämter und Würden in wunderbarer Weise. Und der Teufel auch. Und Israel auch. Und die Gemeinde auch. Und jedes Gräflein und Blümlein und Käferlein hat auch seinen Daseinszweck zur Ehre Gottes ins Dasein gerufen zu sein. So groß ist der Sinn der Schöpfung. Aber ich will das bald näher ausführen. Ich lese hier zu Ende. Er setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und zu herrschen am Tage und in der Nacht. Und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Diese Trennung, diese Scheidung. Und sein ganzes Leben, Bruder und Schwester, besteht darin, dass du in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Unterbewusstsein das Gute und das Böse scheidest und dich von allem Bösen loshast und es in den Tod gibst. Und zu allem Guten Ja sagt und dich ihm völlig hingibt. Das nennt die Schrift Heiligung. Und dazu hat Gott uns das Licht gegeben, seines Sohnes, zur Beherrschung des Tages. Und dazu ist der Welt das Licht der Nacht, der Mond. Und die meisten Verbrechen werden bei Nacht begangen. Meisten Verbrechen. Die Nacht ist keines Menschen Freund, sagt ein bekanntes Sprichwort. Im Licht dieser Zusammenhänge, da gehen uns Wahrheiten auf. Da erlangen wir Verständnis. Die Schrift sagt für alles. Für alles. Und es war morgen, vierter Tag. Was war der vierte Tag? Am vierten Tag. Die Zeit vom ersten Kommen Christi auf Bethlehem, Fluren vor 2000 Jahren und seines Wiederkommens. Davon ist der erste Akt die Entrückung. Der zweite Akt die Wiederkunft mit seinen Heiligen zu Israel und den Völkern. Dann kommen die Gerichte und daran anschließend die Errichtung des tausendjährigen Reiches. Das ist dann aber später erst. Zunächst ist unsere Erwartung die Sehnsucht nach dem wiederkommenden Herrn. Und wer in dieser Stellung steht, wer sich sehnt nach seinem Kommen, der von Herzen sagen kann, Amen, komm, Herr Jesus. Wer sein Kommen liebend ersehnt und erwartet, der wird einmal gekrönt, der bekommt die Krone der Gerechtigkeit. Alle, die sein Kommen liebend ersehnen. Also jeder von uns hier kann die Krone der Gerechtigkeit bekommen, wenn er in liebender Sehnsucht des Herrn, zum Herrn steht. Das wird die Schrift. Und wir können nichts davon wegtun und nichts dazu hinzutun. Deshalb stehen wir jetzt drin, ich rede mal ganz töricht, wollen wir dem betrügerischen Mondlicht folgen oder wollen wir sagen, die Sonne, die mir leuchtet, ist mein Herr Jesus Christus. Und die Sonne, die mir scheint. Meine Freunde, halten wir fest, die Himmel werden geschmückt, das heißt, es werden jetzt die Körperschaft gebildet, die eine himmlische Stellung hat, eine himmlische Funktion hat,
eine himmlische Aufgabe hat und die gesetzt ist zum Haupt über jedes Fürstentum und jede Gewalt in den Himmelsregionen. Diese Himmelsregionen bekommen ihr Haupt, und zwar die Lichtfürsten der Gesetzlichkeit und die Finsternisfürsten der Gesetzlosigkeit. Und das Haupt über beide ist die Gemeinde, die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde des Körpers Christi. Das ist die biblische Lehre. Das sagt die Schrift. Das sagen wenige Menschen. Aber die wissen, die sagen es. Und wir sagen, die wissen es. Meine Freunde, das sind jetzt vier Tage. Erster Tag das Licht, Adam bis Noah. Zweiter Tag die Herrschaft des, der Himmel, von Noah bis Abraham. Drittens von Abraham bis Christus. Und vierter Tag vom ersten Kommen Christi in Niedrigkeit bis zu seinem Wiederkommen in Herrlichkeit. In Gnadenherrlichkeit und Gerichtherrlichkeit. Für uns kommt er in Gnadenherrlichkeit. Denn wir hoffen völlig auf die Gnade, die er uns mitbringt. Aber die Welt, die fürchtet die Gerichte, fallet auf uns, ihr Berge. Ihr Hügel, bedeckt uns, denn gekommen ist der Tag des Zorns des Lammes. Dass die Gerichtsherrlichkeit das Lamm zündet. Sonst ist dass der Zorn nicht ein Kennzeichen des Lammes. Der Zorn ist sonst ein Kennzeichen des Teufels. Und der Schlange, oder des Schlangendrachens. Aber das Lamm hat auch den heiligen Zorn der Liebe Gottes. Das Lamm dürft. Aber genug davon, ich komme noch an drei Tage. Drittens, jetzt lese ich von Vers 20 bis 23. Wir haben also gelesen von Vers 3 ab. Von Vers 3 ab. 3 bis 5 beim ersten Tag, 6 bis 8 beim zweiten Tag, 9 bis 13 beim dritten Tag, 14 bis 19 beim vierten Tag. Und jetzt lese ich 20 bis 23 beim fünften Tag. Da werden nämlich die Wasser und die Luft belebt und bewegt. Die Wasser, das sind die Vögel, und die Luft, das sind die Geisterwächter. Die werden jetzt bewegt und belebt. Und ihr merkt, aha, da stehen wir ja schon drin. Ich lese diese vier Verse. Vers 20, und Gott sprach. Es wimmeln die Wasser, oder es mögen wimmeln. Das ist also eine Befehlswunschform. Es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Gevögel, die Pilze, die Engel, die Geister, die reine Vögel, zum Beispiel die Taube, die im tiefsten Sinn ein Bild für den Heiligen Geist, ein reiner Vogel, der Rabe, ein unreiner Vogel. Und deshalb spielen Taube und Rabe bei der Arche eine so wichtige Rolle. Denn was bei der Arche geschehen ist, das ist auch Weltprogramm. Der Gläubige findet auf jeder Seite der Bibel versteckt und verborgen in den kleinsten Erlebnissen, in den kleinsten Geschehnissen, Weltprogramme Gottes zum Heil. Das größte, schönste Weltprogramm ist vielleicht hier, was ich eben euch heute früh sah, das Sechstagewerk. Noch einmal. Gefühle fliegen über die Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels und Gott ruft die großen Seeungeheuer. Gibt es große Seeungeheuer? Natürlich gibt es sie, das steht ja. Und wenn immer wieder mal gerichtet wird, dass irgendwann einmal ein Ungeheuer aufgetaucht ist, nicht dann wieder abgesunken. Das ist kein Schwindel und Blödsinn. So ähnlich wie die UFOs. Die Untertassen, das ist nicht alles Schwindel. Glaubt das? Ja. Das ist Zeichen des Endes. Die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art. Und alles geflügelte Gefühl nach seiner Art. Und Gott sagt, dass es gut war. Was? Die Wasserungeheuer sind gut? Der Leviathan und so weiter. Sind sie gut? Jawohl, sind sie gut? Wir müssen müssen diese Stände lernen. Wir müssen aus der Vorstellung vom lieben Gott, wie es uns ihm gesagt hat, der große Mann, vor dem man Angst haben muss, und der liebe Heiland, also hinter dem man sich verstecken muss, dass ein der liebe Gott nichts tut und wir dann alles kaputt schlägt. Gott ist nicht der große Kaputtmacher, Gott ist der große Erretter und Wiederhersteller, meine Freunde. Das ist die Schau der Schrift. Also ich lese mal weiter. Und Gott selbst hatte sie, auch die großen Seeungeheuer, und sprach, seid fruchtbar und nähret euch und füllet die Wasser in den Meeren. Und das Gevögel mehre sich aus der Erde. Es gibt nämlich Vögel, die verlassen die Erde gar nicht, sie können gar nicht gut fliegen. Und da habt ihr mal gesehen, so ein dickes, gemästete Gans, wie die fliegen kann. Können nicht gut fliegen. Aber die Vögel, was denn Vögel? Denn in der Endzeit, da werden die Dämonen auf die Erde runterkommen und da unten sich auswirken. Der Anfang ist schon da. Wir sehen, wer offen Augen hat. Und es war Abend und Morgen, fünfter Tag, am fünften Tag werden die Wasser belebt. Und die Luft wird belebt. Die Wasser mit den Fischen und mit den Ungeheuern, mit den Meeren und die Luft mit den Vögeln. Und an diesem Tag leben wir heute. So ist was droben ist, wo der Christus ist. Droben sind ja die Vögel, aber der Christus ist noch über den Vögeln und über den Wolken und über den. Denn gesetzlosen Engel, die sind ja in der Atmosphäre. Und auch über den gesetzlichen Engel, die sind in der Stratosphäre. Strategäes, das heißt Strategen, Helden. Das sind die Lichtengel. Aber die werden alle mal erneuert. Das ist unsere Aufgabe. Eine unserer Aufgaben. Und oben drüber, im Thron Gottes, das sind wir, das sind Glauben versetzt. Recht in der Majestät, in Christo Jesu, ist unser Platz. Wir sind versetzt. Die Mitte der Himmelswelt zur Rechten der Majestät und haben all diese Mächte und diese Gewalten unter unseren Füßen. Deshalb haben wir auch keine Angst, wenn eine Macht kommt, meinetwegen ein Besessener oder eine Besessene oder gar ein Dämon und will etwas, dann dürfen wir sagen, im Namen Jesu, geh an dein Wort, du bist besiegt, du hast kein Recht und so weiter. Dürfen wir ihm sagen, und da geht mehr. Habe ich mehr als einmal erlebt. Meine Freunde, die Schrift ist doch wahr, die Schrift lügt doch nicht. Und wenn Jesus sagt, er werde größten Dinge tun, denn ich, dann werden wir sie tun. Nicht jeden Tag, jeden Mal, alleine nicht, aber dann und wann, damit er seine Macht demonstrieren und dartun kann, meine Freunde. Der fünfte Tag, die Wasser werden belebt, die Luft wird bewegt und bewegt. Und diese Belebung, die endet in der großen Drangsal. Wenn heute irgendwo Studenten rebellieren, auf einmal in einem anderen Teil der Welt machen sie Aufbruch. Und dann in Moskau und dann in Rom, auf einmal ist überall Kraft. Woher kommt das denn? Woher kommt denn das? Das ist der Geist, der die Welt bewegt. Das ist das Zeichen der Endzeit, dass diese Vögel aus der Erde runterkommen auf der Erde. Der Teufel hat große Wut, der wird hinabgeworfen auf die Erde. Sagt die Schrift. Meine lieben Freunde, hier haben wir ein gewaltiges, prophetisches Bild von dem Weltgeschehen. Aber ich komme jetzt gleich zum Ende. Jetzt acht. Am sechsten Tag, da wurden Adam und Eva geschaffen. Der Adam, aber der zweite Adam, das ist der Christus aus Haupt und Lieben. Und die Eva, die Chava, das heißt die Lebensspenderin, das ist das errettete, zurechtgebrachte Israel, das aus der Erde ist, das tausendjährige Reich bekommt und hier auf Erden wunderbare Dinge erlebt. Da ist es nicht mehr der Schwanz der Völker wie heute oder der Blinddarm, wenn man so sagen will. Sondern da ist das Haupt der Völker. Das ist das erstgeborene Volk. Das erstgeborene unter allen Völkern ist Israel. Mein erstgeborener Sohn ist Israel, lesen wir im 2. Mose 4. Meine Freunde, noch einmal. Ich lese Vers 26 bis 31. Gott sprach. Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, also nach dem Bilde Gottes, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen leiden und sterben und elend untergehen und enttäuscht und betrogen vom Fleischen der Welt und der Sünde und Alkohol und Nikotin und Rauschgift und Unzucht, sollen sie elend zugrunde gehen wie sie. Das hat Gott nicht gesagt, obwohl das heute so ist. Das ist heute so. Aber Gott hat nicht gesagt, sie sollen untergehen, sie sollen leiden, sondern sie sollen herrschen. So hat er gesagt. Sie sollen herrschen. Bitte. Vers 26. Über die Fische des Meeres, das sind die Totenreiche. Und über die Vögel des Himmels, das sind die Lufthimmel aus Dämonen und Engeln. Und über das Vieh und die ganze Erde, das sind die Menschen. Geisterreicher, also oben, Himmel. Auf der Erde, die Völker in Israel. Und die Fische des Meeres, die Toten, Sturmfische. Der Mensch soll in den drei Gebieten herrschen. Und der erste Mensch, der ungeteilte Adam, in dem noch die Eva drin war, eine bessere oder größere Hälfte, je nachdem, der konnte nach dem Wort, denn ein Tag ist ja wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind ja ein Tag, hat der Adam mindestens, der ungefallene Adam, mindestens 1000 Jahre geherrscht in die Vögel des Himmels. Er hat sich erhoben in die Himmel hinein. Das hat, was ich eben sage, das ist kein schlauer Gedanke von mir. Das weiß ich, dass alle alten Kirchenväter, die viel mehr wussten als wir, dieser Meinung waren. Die haben noch geglaubt an die plötzliche Inspiration der Bibel. Und sagten, wenn Gott sagt, die sollen herrschen, und haben sie geherrscht. Denn Gottes Wort fängt nicht um. Gott sagt nicht, ich habe zwar gewollt, aber sie wollen halt nicht, dann bin ich halt machtlos. So ein Gott ist dieser Gott nicht. Wie er spricht, so geschieht. Und wie er gebeugt, so steht es da. Sie sollen herrschen. Über die Fische des Meeres. Dann ist der Urmensch, der ungefallene Urmensch, die strahlende Schönheit, ohne sich schämen zu müssen, ohne die Schande der Nacktheit. Und die Schrift nennt jede Nacktheit, jedes sich entblößen, Schande. Ja. Bei uns in Deutschland erscheinen viele illustrierte Zeitungen, wo Frauen völlig nackt abgebildet werden. Und auch viele Filme. Ja. Und die Schrift nennt das die Schande der Nacktheit. Das nennt die Schrift so. Die Schande der Nacktheit, die Schande der Blöße. Und das ist maßgebend für uns. Nicht das Geschwefel und Geschwatz. Oh, der Mensch ist edel, man muss ihn nur gehen lassen. Und dann, ja, wir erzählen, wie auch immer kommt, wenn man ihn gehen lässt. Dann wird er nicht so viel. Wird er nicht, er wird weniger als das Vieh, er fliegt unter das Vieh. Aber davon will ich nicht reden. Ich habe noch eine frohe Botschaft zu sagen. Sie sollen herrschen über die Füße des Meeres und über das Geflügel des Himmels. Was gibt es große Raubvögel, deren Spannweite der Flügel weit über 2 Meter ist? Und der Urmensch konnte über die Herrschen der Kräuter sich zu den Nestern erheben, zu hoch über die Nestern sich erheben. Und über alles Getier der Erde. Heute kann der Mensch noch nicht mal über ein Eichhörnchen herrschen. Immerhin fangen wir mal ein Eichhörnchen mit der Hand. Fangen wir mal ein Sperling. Fangen wir mal ein Hering mit der Hand. Wir sind ja heute tief gefallen und gesunken, meine Freunde. Der Mensch soll herrschen. Zur Herrschaft ist der Mensch geboren. Aber nicht zur Tyrannei, zur Ausbeutung der Schöpfung, sondern zur Segnung der Schöpfung. Der Mensch soll ein segnender Herrscher sein über alles, was geschaffen ist. Das hat er vollkommen verloren mit seinem Fall. Da kam auf die Kreatur Furcht und Schrecken, diese 2 Dinge. Und von der Kreatur kamen sie auch in das Menschenherz hinein. Heute ist unser Herz voll Furcht und Schrecken. Der Herr ist mein Licht, mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich erschrecken? Der Furcht und sprechen die wegen der Sünde des Menschen aus der Tierwelt-Lagen, die sind eingekommen in den Menschen. Wenn ein Mensch in der Wüste einen Löwen begegnet, wer hat mehr Furcht? Der Löwe vor dem Menschen oder der Mensch vor dem Löwen? Ich sag's euch. Sie haben beide voreinander Furcht. Beide. Zum Beispiel das Auge eines Pferdes ist so geschaffen, dass das Pferd der Glaskörper, sein Auge, dass der Mensch ein kleines Kind von 3 Jahren für einen ganz großen Menschen hält. Das Pferd Angst. Und das Kind hat vor dem Pferd Angst. Und das Pferd hat vor dem Kind Angst. Das ist heute der Zustand. Einer hat Angst vor dem anderen. Einer hasst den anderen. Einer bekämpft den anderen. Einer sucht den anderen umzubringen. Und ein Tier, das einmal gelernt hat, durch das Feuer springen. Die Natur auch haben alle Tiere vor dem Feuer Angst. Denn das Feuer ist ein Bild des Geistes Gottes. Ach, da wäre viel, viel, viel zu sagen. Aber im Zirkus, da lernt ja der Löwe durch einen brennenden Reich springen. Die haben keine Angst mehr. Und wenn ein Löwe mal Menschenblut geleckt hat, dann blitzt er die erstbeste Gelegenheit, um wieder seinen Wetter anzufallen. Da kommen die großen Tragödien der Menschheit. Auch das nur am Rande. Adam und Eva. Ich lese also zu Ende. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Haben geherrscht. Und das Gefühl des Himmels. Haben geherrscht. Und über die alles die Tiere der Erde. Haben sie geherrscht. Einen ganzen Tag. Das heißt 1000 Jahre. Denn 1000 Jahre sind ein Tag und ein Tag sind 1000 Jahre. Wer diese Formel einmal gefasst hat und den Mut hat, die mathematische Real anzuwenden, der sieht das. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich, weiblich schuf er ihn. Und Gott segnete sie und Gott sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Denn dazwischen liegt das Geheimnis, wie die Eva im Adam drin war, als sie herauskam. Denn Gott ist unser Vater, der uns gezeugt hat, und Gott ist unsere Mutter, aus der wir geboren sind, denn wir sind aus Gott geboren. Das war eines der tiefsten, herrlichsten Geheimnisse. Und das war bei den Menschen auch ursprünglich so, der Mensch war einer. Und da hat der Mensch gesehen, wie die Tierwelt zwei Geschlechter. Und sah ihr Liebesspiel und sagte, aber ich habe nichts dergleichen. Und nachdem Gott vorher gesagt hatte, der Mensch war gut, sagte er, dann ist es nicht gut, dass der Mensch einer sei. Also machen wir zwei aus. Wurde aus den Menschen, der Adam und die Eva, und damit kam der Jammer, das Unglück, das Leid, das Grauen, die Sünde, die Not in die Welt. Und weil die Eva die Schwächere ist, auch die Wichtigere, die Klügere, da hat der Franzose recht, wenn er bei irgendeinem Unglück, bei irgendeinem Verbrechen, bei irgendeinem schrecklichen Geschehen sagt, Cherchilatam, das heißt, gibt eine Frau dahinter. Sucht, wo das sie findet. Meine Lieben, ich weiß, dass ich jetzt mit 3 Sätzen die größten Weltprobleme angerührt habe. Aber hier gibt es zu forschen. Ich nenne euch noch ein gutes Wort und dann komme ich zum Schluss. Siehe, ich schaffe ein neues auf der Erde. Das Weib wird dem Mann, ich übersetze ganz genau wörtlich nach dem Urtext, werbend umkreisen. Also der Mann oder die Frau, die Frau macht sich um den herum und wird um ihn. Die wird ihn greifen. Dann meint der Mann, der hätte die Frau geheiratet, stand schwach. Die Frau hat den Mann geheiratet. Jetzt der Fisch lachen, da stecken gewaltige Tragödien dahinter. Gewaltige Tragödien. Als Abbild, nicht nur für Mann und Weib, sondern für
Israel in Christus, für Israel die Nation,
für alle Wesen und alle Menschen.
Da wirken sich diese Gesetze aus. Das weite den Mann, manche Übersetzungen umgeben, aber die besten Übersetzungen sagen werben und kreisen. Ja.
Das sind letzte von der Bibel her gesehen. Das sind letzte Wahrheiten, ganz einfach gefasst, in einfachen Linien. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Adam und Eva, Christus und Israel, und das ist alles, was er tut. Dann heißt zuletzt alles, was er gemacht hat. Alles, was er tut. War sehr gut. Wird es auch wieder sehr gut sein? Was? Was?
Noch viel besser,
jawohl. Noch viel besser. Denn das, was kommt nach dem Bankrott, nach dem Zerstörchen der Äonen, was kommt in der Vollendung, wird immer viel schöner, größer, gewaltiger, extensiver und intensiver sein, als das, was war. Was du bis jetzt gelebt hast, Bruder und Schwester, das war ein armer Krampf. Das war ein armseliges Gewürste. War nichts Richtiges. Was meistens versagt, was immer enttäuscht. Und genau gesehen bist du ein armer Drücker. Ich auch. Jeder. Genau gesehen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das muss so sein. Das hat Gott so bewusst und gewollt. Aber daraus ist das schöne, vollkommen strahlendes, herrliches geboren werden. Meine Brüder und Schwestern. Darauf sagen wir, wir haben auf den Herrn Jesus für unseren Leib der Niedrigkeit erklären. Wir bis hinein in die Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, mit der Abkammer, wie der das verwöhnt hat, sich das alles. Ja, also in Hebräischen heißt Domam von ihm. In Griechen heißt sich das Allgehorsam oder untertänig zu machen, aber nicht so untertänig. Der legt den Fuß auf den Nacken. So wird es vielleicht mal der Teufel unterfällig gemacht. Binnen kurzem wird der Herr den Teufel unter deine Füße drehen. Dann hast du vollkommen Sieg. Da gibt es keine Krankheit, Schwachheit, Elend mehr. Aber dann geht es weiter, dann geht es weiter. Dann wirst du den, der unter deine Füße zerreden wurde, den wirst du erretten und erlösen helfen. Entschuldigt dir das alles. Das Leben hineingezeugt. Ja, damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Und nun erst, nachdem alles sehr gut ist, geht Gott in seine Ruhe ein. Ich lese noch zwei Verse und bin am Ende. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Ja. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und alle ihr Heer. Und Gott hatte am 7. Tage, ein Tag ist wie 1000 Jahre, sein Werk vollendet. Und er ruhte am 7. Tage von all seinem Werk, das er gemacht hat. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinen Werken, das er bisher gemacht hatte, indem er sich ins Dasein rief. Das ist dann die Vollendung, wo alles nicht nur zu einem Teilziel, zu einem Fehler, sondern zu einer Synteleia, das heißt zu einer Gesamtvollendung gekommen ist. Und wenn wir das Ziel im Auge haben, können wir sieghaft durch alle Quälereien und Ängste und Schwierigkeiten, Beruf, Familie, Krankheit, Altern und Enttäuschungen und Verdruss, und Verleumdungen und was alles kommt und um uns raus und brandet wie ein Meer von Schmutz und Kot ausgewühlt und ist. Wir können schweigend und liebend und segnen das alles hindurchgehen in der Kraft dieser Speise des Gotteswortes und im Wissen so groß und weit und in der Liebe, die uns an seinem Herzen hält. Ich habe versucht, euch das Sechs-Tage-Werk darzustellen und wiederhole, erstens das Licht, Adam bis Noah, zweitens die Herrschaft der Himmel, von Noah bis Abraham, drittens die Erde wird davor, Abraham bis Christus, viertens das erste Kommen und das zweite Kommen Jesu, und da stehen wir kurz vor dem Abschluss. Der Herr kommt bald, sehr bald, schneller als ihr denkt. Schneller als ihr denkt. Einmal ziehen wir zum letzten Mal. Bei dann hier. Es kann sehr schnell gehen. Ja. Und dann werden die Wasser berührt.
Also die Vögel kommen da. Und die Seeungeheuer und so weiter.
Ja, das spüren wir ja jetzt schon. Auf allen Gebieten, in der Politik, in der Kunst, in der Mode, in der Technik. Auf allen Gebieten ist ein Durcheinander, ist ein Wirbel. Bitte, wie die Wiener waren, ein Wirbel, ja. Und dann kommt Adam und Eva, der Christus und das verklärte Israel. Und dann kommt das Bauten der Reich als die letzte Zwischenlösung. Und dann wird das auch zerstört. Und dann geht es zum Ende hin, wo Gott durch den Sohn alles neu macht. Und alles ruht, der Vater ruht und der Sohn ruht und der Geist Gottes ruht auf, der schon jetzt in uns zu seiner Ruhe gekommen ist. Der Geist Gottes. Der hat uns dann Ruhe. Das ist dein Herz und mein Herz. Das ist geschrieben. Ja. Und alles geht in feierliche Ruhe ein. Das ist das Ding. Und wir sind ja auf uns in die Enden der Äonen gekommen und deshalb brauchen wir denn die Ruhe und den Frieden, das Ausgesöhntsein und das nicht mehr verbittert werden, brauchen wir das Glück in unserem Herzen. Brüder und Schwestern, was sind wir für reiche Leute, dass wir diese Dinge hören, glauben und festhalten dürfen. Der Herr segne euch und lasse euch das alles lebendig werden. Amen.